Regnen, stürmen, schneien. Der Podcast. Der Podcast, in dem Armin und Hendrik über das Wetter reden.
Einen wunderschönen guten Abend, Hendrik.
Hallo, Armin. Na?
Na?
Und, bist du auch abgefroren draußen? Angefroren?
Oh,
abgefroren,
ja.
Verfroren?
Puh, kalt.
Heute ist ein besonderer Tag. Es ist Folge 11.
Und wir haben einen Gast.
Ja, Schnapszahl, Schnapsgast. Ha!
Ja, moin. Ich habe gehört, ihr wollt über Ebbe und Flut reden und ja gut, da habt ihr ja nur wohnortmäßig echt wenig mit zu tun. Da habe ich gedacht, da kann ich euch nicht alleine mitlassen.
Richtig, aus journalistischen Gründen mussten wir die betroffenen Minderheiten auch einladen.
Ist ja so.
Die Hallo. Bayerische Bürgermarine grüßt nach Norden.
Ja, hallo, ich bin der Sven und ich wohne an der Nordseeküste und deswegen mische ich mich hier mal ein.
Genau, ein Experte zum Thema Sturmfluten und Herbststürme.
Naja, Experte.
Ja, Sturmfluten, Herbststürme haben sich irgendwelche HörerInnen gewünscht. Ich müsste jetzt nachgucken, wer.
Ich glaube, es waren Verwandte.
Ich glaube auch, dass es Verwandte waren, aber ich glaube nicht ausschließlich.
Aber so zum Thema gefroren und so weiter und so fort, während du scrollst. Ich habe ja echt überlegt, Sommerreifen wird langsam Zeit. Als ich dann am Montag in mein Auto stieg und das Thermometer -3 Grad sagte und ich in jede Richtung erstmal 100 Meter berghoch musste, habe ich gedacht, ich glaube, ja, irgendwie Ende nächsten Monats denken wir über das Thema Sommerreifen nochmal nach. Davor bleiben wir bei den Winterreifen.
Ja, lieber safe als sorry oder so.
Nee, man kann ja auch mit Winterreifen im Sommer fahren, umgekehrt ist schlechter, wobei die Eigenschaften auch im Sommer nicht so gut sind von Winterreifen und so weiter. Aber
ja, aber ich sag mal so, bei den Mengen, die wir fahren, ist das ja das meiste doch eher der Abrieb das Problem.
Das ist wahr.
Oder der etwas höhere Spritverbrauch. Eine kurze Recherche hat ergeben, die Verwandtschaft hat sich das Thema wirklich gewünscht. Hallo Verwandtschaft, viel Spaß mit dieser Folge.
Hi Schatz.
Ich habe ein bisschen rumgelesen und kam zu dem Schluss, wir können nicht über Fluten sprechen, ohne über Flut zu sprechen. Deswegen lass uns doch noch mal ein bisschen, wie wir das so oft machen, hier Erdkunde, 7. Klasse. Wir sprechen über Gezeiten.
Gezeitenkräfte, schön.
Da muss ich einwerfen, regionaler Unterschied. Ich habe das wirklich in der Grundschule gehabt, in Sachkunde. Aber wir sind halt auch näher dran am Thema, ne?
Das mag sein, dass wir das auch hatten, aber sagen wir so, ich habe jetzt bei der Recherche das Gefühl gehabt, ich habe es besser verstanden als vorher, weil es hat mal jemand durchgerechnet. Ich war sehr dankbar dafür. Ich kenne an sich nur Ebbe und Flut, dachte ich mir so am Anfang meiner Lesereise durch die sonderbare Welt des Wasserstands.
Oh, da weiß ich sogar mehr.
Ja, aber du hast auch ein bisschen mehr Bötchenerfahrung als ich.
Ja, aber nicht auf Tidengewässern.
Okay, guter Punkt. Begriffsmäßig war mir es so auch gar nicht so klar, dass Ebbe und Flut wirklich den Vorgang von ab- und auflaufendem Wasser bezeichnen und nicht das Wasser ist weg oder Wasser ist voll da. Ja, ich komme aus dem tiefen Hinterland, nämlich dieses Wasser steht am höchsten, ist halt Hochwasser und Wasser ist ganz weg, ist Niedrigwasser. Eigentlich logisch, aber war mir so nicht ganz klar. Ich schmeiß gerade mal einen Link in den Chat.
Die Zeit zwischen auflaufend und ablaufend Wasser, also die dazwischen, wo sich das weder in die eine noch in die andere Richtung bewegt, wird irgendwie Stillwasser genannt. Das ist natürlich hochrelevant, wenn man irgendwo in Küstennähe arbeiten möchte. Diese Zeit ist nicht sehr lang. Ich habe jetzt eine halbe Stunde im Kopf. Es mag aber auch mehr oder weniger sein, also eher mehr. Es könnte vielleicht auch eine Stunde sein, aber es ist halt wirklich nicht so viel Zeit. Und an einigen Stellen ist das dann auch genau die Zeit, die man hat, um da im Wasser zu arbeiten.
Mhm. Ich verstehe.
Das ist nicht viel.
Habe ich in den Chat einen Link geschmissen, was Wikipedia zu "Wir geben mal alle möglichen Wasserstände an, die so mit Gezeiten zu tun haben", sagt. Musste sehr lachen, als ich das Bild sah. Ich werde es wahrscheinlich auch in die Kapitelmarken reinpacken. Es ist etwas unübersichtlich, aber ihr habt sehr viele verschiedene Worte für verschiedene Wasserstände da oben. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass das wirklich relevant ist für Menschen vom Land, aber etwas verwirrend.
Auf jeden Fall. Es geht schon mal übrigens damit los, dass in dieser Grafik die NN normal 0 drin steht. Das ist schon seit längerer Zeit nicht mehr aktuell. Das heißt in der aktuellsten Version Normalhöhe 0, NHN. Und ich müsste jetzt auch genau nachgucken, wo die Unterschiede sind. Es wird übrigens noch schlimmer. In anderen Ländern gibt es andere Normalhöhen 0, beziehungsweise also Gegenstücke dazu. Das heißt, die zählen in anderen Ländern von anderen Höhen aus. Und das unterscheidet sich teilweise recht wesentlich. Mhm.
Da gibt es eine berühmte Brücke zwischen Schweiz und Deutschland, die deswegen nicht getroffen hat.
Ein bisschen außer Maß war.
Okay.
Gut, sich jetzt in der Schweiz über Normalhöhen auf den Wasserstand bezogen zu unterhalten, ist natürlich auch noch mal ein Thema. Also ich glaube, hier in der ganzen Gegend gibt es irgendwie kaum Gebäude, die so hoch sind wie in der Schweiz der Boden. Ja.
dumme Frage. Normal 0 bzw. Normalhöhe 0, was bezeichnet das?
Da muss ich in der Tat auch noch mal nachgucken. Da erwischst du mich gerade ein bisschen auf dem falschen Fuß. Es ist einfach ein Bezugspegel. Man sagt einfach, okay, Meeresspiegel, wo liegt denn das? Und stellt fest, ja, überall auf der Welt ein bisschen anders. Und bei uns ändert der sich auch noch ziemlich heftig. An anderen Stellen auf der Welt noch viel, viel schlimmer. Und dementsprechend muss man ja irgendeinen Pegel einfach oder irgendeine Höhe erstmal festlegen, auf die man sich dann bezieht. Und da hat man diese genommen. Warum man jetzt genau diese genommen hat, ganz ehrlich, weiß ich aus der Hüfte auch nicht.
Okay. Dann haben wir ja was Neues für unseren Faktencheck der nächsten Folge.
Ich weiß bloß nur zu der Schweiz-Geschichte, dass die Schweizer den Triester-Pegel nehmen, also Mittelmeer, und die Deutschen natürlich den von der Nordsee. Und deswegen hat es nicht gepasst.
Okay. Und ein weiterer Begriff, über den ich gestolpert bin bei dem Ganzen, was mir so auch nicht klar war, dass der Gezeitenstrom quasi das auf- und ablaufende Wasser und die Gezeiten der Höhenunterschied ist. Also X-Achse und Y-Achse quasi. Man lernt ja immer dazu.
Mhm. Ich war mal ganz am Rand an einer Stallwasserbaustelle beschäftigt. Einfach mal so für so ein Wochenende, praktikumsmäßig. Und da haben wir genau das Problem gehabt. Wir hatten halt einen Taucher im Wasser und der hat halt Dinge vermessen. Und der konnte übrigens sein Tiefenmesser nicht selber ablesen, weil einfach zu viel Sediment im Wasser war. Der hat dann die Kamera, die er von unten mit hatte, auf sein Höhenmesser, auf sein Tiefenmesser gehalten. Und wir haben ihm dann von oben gesagt, wo er ist. Beziehungsweise Screenshots davon gemacht und die dann mit abgelegt, weil man es auf der Kamera halt sehen konnte und bei ihm nicht. War ganz spannend und da war halt genau das Thema. Ich habe halt im Studium irgendwann mal gelernt, man schreibt immer Rohwerte auf. Kein Processing, keine Skalierung, nichts. Genau das habe ich auch getan und das war auch gut so, denn wir mussten ja zurückrechnen, auf welcher Tiefe war der jetzt wirklich, also quasi von Kajenkante, also oben vom von da, wo man draufsteht, auf dieser Spundwand, auf die Tiefe, also quasi auf die Höhe des Bauwerks, sag ich jetzt mal. Und wir hatten ja aber nur die Wassertiefe. Und ja, das war natürlich ein bisschen Rechnerei. Und da hatte sich der Mensch, der die Werte eigentlich aufgeschrieben hat, der hat sich da zwischendrin mal verrechnet, weil der es immer schon ausgerechnet hat. Und ja, es war sehr gut, dass ich da als kleiner dummer Student, wie man mir das im Studium beigepoolt hat, die Originalwerte aufgeschrieben hat, weil da kommst du sonst in Teufelsküche, ne? Das ist alles nicht so einfach. Vor allem, wenn sich das dann auch noch ändert, weil beim nächsten Mal, und das ist ja das Ding, es ist ja nicht so, dass wir einen oberen Wasserstand und einen unteren Wasserstand haben und das ist das dann immer. Sondern man redet da ja nicht umsonst von mittleren Wasserständen, weil man halt eine gewisse Anzahl von Hochwasser- und Niedrigwasserständen nimmt und die mittelt. Weil ja, die kommen halt mal ein bisschen höher, mal ein bisschen tiefer. Ne?
Habt ihr dann diese Tiefenmessungen über die Zeit an die Tidenhöhe auch anpassen müssen?
Wir haben an dem...
Oder war der nur im Stillwasser unterwegs?
Genau, richtig. Also wir waren nur im Stillwasser unterwegs. In dem Fall, weil du sonst den Taucher einfach, der kann sich da unten nicht halten. Also den haut's weg. Also der könnte sich vielleicht halten, aber dann macht er nichts anderes mehr und der war da unten ja zum Arbeiten. Dementsprechend, das waren an 2 Tagen die Messungen und da waren die Tidenstände nicht so unterschiedlich. Und es kam ja jetzt auch nicht auf 10 Zentimeter an.
Hm. Ah, okay.
Also der hat Defekte in diesem Bauwerk gesucht. Wer sich mit der Gegend hier auskennt, weiß jetzt auch, welches Bauwerk das war. Ging sehr groß durch die Presse. Und ja, da waren halt Schlösser auseinandergegangen. Also so Spundwände, das sind diese Sickenbleche, also immer ein Blech weiter hinten, ein Blech weiter vorne, die man so kennt. Die werden halt zusammengesetzt aus so Z-förmigen Teilen. Und das dazwischen sind die sogenannten Schlösser. Und wenn die halt irgendwo unten auf Tiefe auseinandergehen, dann fängt halt das komplette Bauwerk, also der Sand, der dahinter ist, an rauszurieseln. Und das ist schlecht. Weil wenn es das eine Weile getan hat, hat man da unten eine Höhle und irgendwann kommt es dann von oben nach und naja gut, das möchte man halt tunlichst vermeiden. Und diese vermuteten Fehler zu finden, darum ging's. Was unter den genannten Bedingungen nicht so trivial ist, weil wie gesagt, der konnte da unten nicht mal sein Tiefenmesser ablesen, wenn er ihn sich direkt vor die Augen gehalten hat. Und ja, Stillwasser haben wir gerade schon gehabt, das Thema.
Für die Gezeiten an sich ist die Gravitation verantwortlich, habe ich mal gelesen. Kurz gesagt, zieht der Mond das Wasser zu sich und bildet quasi einen Hochwasserberg auf der mondzugewandten Seite, im Modell zumindest. Das Problem ist, der zieht auch die Erde ein Stückchen zu sich. Dadurch hat man quasi auch einen Wasserüberschuss auf der mondabgewandten Seite. Lässt sich ein bisschen blöd beschreiben. Ich versuche das zu malen und euch auch mit in die Kapitelmarken zu packen. In dem, was ich euch in den Chat geworfen habe, Seite 13, beziehungsweise Abbildung 7 war das, fand ich insofern spannend, weil ich das in der Schule nicht beigebracht bekommen habe, wie das mit dem zweiten Hochwasserberg funktioniert und das zum ersten Mal verstanden habe und das sehr cool fand. Zeitlich gesehen ist jetzt aber so ein Mondtag ungefähr 50 Minuten länger als ein Sonnentag. Also sprich, dein Flutberg kommt nicht immer zur gleichen Tageszeit bei dir an. Also, ne, die Gezeiten sind nicht ganz synchron mit dem Sonnentag, das hinkt immer ein bisschen hinterher. Im Mittel bei 2 Hochwassern am Tag haben wir so 12 Stunden 25 zwischen 2 Hochwasserständen. Du guckst, als wolltest du dazwischen funken, Sven.
Ja, Fun Fact, als Einheimischer hier an Strand- und damit UrlauberInnen belasteten Gebieten guckt man, bevor man einkaufen geht, in den Tidenkalender. Weil man geht immer bei Ebbe einkaufen, weil dann sind die ganzen Nordrhein-Vandalen und andere Leute, die hier dann im Sommer die Küstenorte heimsuchen. Wir sind ja froh, dass sie kommen, wir haben ja sonst nichts. Also vor allem die, also hier geht's noch, aber naja. Weil die sind dann halt nicht am, die sind dann halt am Strand, wenn, nein, Entschuldigung, man geht immer bei Flut einkaufen, so rum. Weil die Touris dann natürlich immer bei Ebbe einkaufen gehen. Deswegen, also hier in den Sielorten speziell und überall, wo Strand ist und wo viel Tourismus ist, gucken die Einheimischen ohne Witz wirklich, wann ist Flut? Okay, dann sind die Touris alle am Strand, dann gehen wir in aller Ruhe einkaufen. So viel zum Thema, wie relevant sind Ebbe und Flut hier, ja? Auf der einen Seite die Arbeitsseite, auf der anderen Seite die Privatseite.
Ach, ach, ach. Zu diesen halbtägigen Hochwassern komme ich gleich nochmal, das fand ich mich auch ganz witzig. Außerdem liegt ja die Mondbahn nicht genau in der Ekliptik, sondern auch nochmal ein bisschen, um 5 Grad habe ich glaube ich gelesen, schräg dazu. Das heißt, auch diese täglichen Flutberge sind nicht mal gleich groß. Und diese Höhe variiert durchaus mit der Jahreszeit. Hinzu zu diesem ganzen Erde-Mond-Gedönse kommt auch noch die Sonne.
Mhm.
Bei Voll- und bei Neumond stehen ja Sonne, Mond und Erde in so ziemlich einer Linie. Das heißt auch, die Gravitation, Anführungszeichen, überlagert sich und zieht quasi in gleicher Richtung und man hat besonders hohe Hochwasserberge. Das ist dann die sogenannte Springzeit. Und andersrum, bei Halbmond, wo Sonne und Mond in einem Winkel zur Erde stehen, werden die Hochwasserberge nicht so hoch und man hat Nippzeit. Die Nordsee bekommt wohl diese Springzeit mit ungefähr 1-2 Tagen Verspätung aus dem Atlantik und die Nippzeit mit so ungefähr 4 Tagen Verspätung aus dem Atlantik, was mir bislang auch nicht klar war. Aber auch das gab für mich dann im weiteren Verlauf Sinn. Dazu bewerfe ich euch mal wieder mit folgender Webseite. Wenn man dort mal den Reiter Animation der globalen Gezeiten aufmacht, findet man ein kleines Video mit Sonne und Mond in Gelb und Grau dargestellt, wie sie über die Erde hinwegziehen und in Rot quasi den Hochwasserberg und in Blau, beziehungsweise je blauer, desto Niedrigwasser. Mhm. Das ist ja erstmal so, wie man es sich auch modellmäßig quasi als Erdkunde 7. Klasse vorstellt. Scrollt man allerdings weiter runter, hat man die dynamischen Gezeiten. Und dort haben sie wohl Küsten und die Topografie quasi mit eingerechnet. Und Resonanzen und sowas. Und das sieht dann wild aus. Und wenn man sich das ansieht, finde ich, versteht man auch besser, warum da irgendwas verspätet ankommt. Weil man sieht quasi, wie sich die Hochwasserberge durch die Ozeane wälzen.
Werft da mal einen genauen Blick, wo wir gerade von der Nordsee reden, auf den Kanal. Und dann wisst ihr auch, warum das so ein herausforderndes Gewässer für die Schifffahrt ist. Es ist verdammt eng, es ist verdammt viel Verkehr.
Oh ja.
Und dann auch noch solche Geschichten. Und dann über Wasser, das zwischen Landmassen liegt, und Winde brauchen wir, glaube ich, auch nicht groß reden.
Das schaut aus wie eine Mandelbrotmenge.
Durch diese Gravitationsstörung durch die Sonne und den Mond lässt es den Meeresspiegel halt relativ rhythmisch steigen und fallen, und dadurch entstehen die sogenannten Gezeitenströme in den Ozeanen. Das sind quasi Gezeitenwellen mit einer sehr großen Wellenlänge von mehreren tausend Kilometern. Und bei Wellenlänge von mehreren tausend Kilometern ist klar, das kann eigentlich nur in einem großen Becken zu finden sein. Und bei uns das nächste große Becken wäre eben der Atlantik. Die kleinen Randmeere wie die Nordsee schwingen da nur mit. Die sind an sich zu klein für diese Gravitationswellen, ja genau, für diese Gezeitenwellen. Anderer Podcast. Und damit sind es quasi erzwungene Schwingungen. Je nach Topografie dieser Randmeere können sich darin dann eben stehende Wellen ausbilden durch diese erzwungenen Schwingungen. Und stehende Wellen haben ja, wie wir wissen, Knoten, also keine Amplitude, und Bäuche mit maximaler Amplitude. Und das hat man wohl auch bei Gezeitenwellen. Also es gibt durchaus Orte ohne nennenswerte Gezeiten und andere, an anderen Punkten werden eben bestimmte Frequenzen verstärkt oder unterdrückt, sodass man in Nordsee und Atlantik auf halbtägige Gezeiten trifft, im Golf von Mexiko und Westaustralien und im Südchinesischen Meer hingegen auf ganztägige Gezeiten. Und in den Übergangsgebieten gibt es dann eben gemischte Schwingungen. Und das, finde ich, lässt sich da in dieser lustigen Animation ganz schön, ich will nicht sagen nachvollziehen, aber es ist schön visualisiert.
Man nimmt zumindest mal mit, dass es nicht so einfach ist.
Genau das.
Ganztägig habe ich nie gehört. Das ist neu.
Wir können ja gerade mal die Westküste Australiens uns angucken. Tja, da unten dieser, was ist da unten? Perth, der Zipfel da unten links. Mhm. Das sieht wirklich so aus, wie als bekäme das nur einmal am Tag, aber dafür eine sehr lange Flut ab.
Ja, und das sollte jetzt auch nicht überraschen, dass die krassesten Gezeiten halt in der Regel in irgendwelchen größeren Buchten und ähnlichem auftreten, wo dann halt genau so ein Hochwasserstand halt reinwandert.
Ich fand das in der Animation, konnte man es am Ärmelkanal sehr eindrucksvoll sehen. Mhm.
Da geht es ja über 10 Meter rauf und runter zum Teil.
Was ist denn bei euch so der warte, ich suche nach dem richtigen Vokabular, der mittlere Tidenhub?
Ich muss den auch nachgucken, aber unser Höchstwasserstand ist, also die Information, die ich hier habe, die ist schon ein bisschen älter, aber Normalhöhe 0 plus so 1,60 ungefähr. Das ist so unser Hochwasserstand. Und das ist übrigens ungefähr die Höhe, die unsere Straßen hier auch haben. Das bedeutet also, sobald wir über diesen Mittelwert hinausgehen, sind unsere Straßen im Mittel tiefer. Und es gibt hier in der Gegend durchaus Gebiete, also speziell ein Kleingartengebiet hier, das liegt also durchaus permanent eigentlich tiefer als der höchste Wasserstand. Deswegen ärgere ich mich auch immer sehr, wenn ich irgendwelche Karten sehe, wo dann irgendwelche Leute, die offensichtlich von dem Thema keine Ahnung haben, sagen, ja, und das steht dann alles 2030 unter Wasser. Nein, das ist unter irgendeinem bei diesen Karten in der Regel nicht mal angegebenen Pegelstand. Und Newsflash, da liegt das heute schon. Klimawandel ist real und das weiß niemand genauer als die Leute, die hier an der Küste wohnen. Deswegen packen wir auch jedes Jahr seit Jahrzehnten mehr Geld in den Küstenschutz und erhöhen die Deiche permanent und so weiter und so fort. Aber ihr erweist der Sache einen echten Bärendienst, wenn ihr solche Karten teilt, obwohl ihr nicht mal wisst, auf welchen Pegelstand die sich beziehen. Ich trete nachher auch noch mal nach rechts, aber das einmal nach links, bitte. So, also, wenn ihr nicht wisst, auf welchen Pegelstand sich diese Karte bezieht, teilt sie bitte nicht. Weil das ist echt die absolute Mindestvoraussetzung, damit ihr euch nicht lächerlich macht.
Wieder was gelernt.
Ja, wir haben ja jetzt gerade erfahren, wie viele verschiedene Pegelstände es gibt, ne? Und wir haben halt Küstenschutzbauwerke, also Deiche, die dafür sorgen, dass wir nicht absaufen. Natürlich ist mit steigendem Meeresspiegel die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Deich bricht, stetig höher. Und dann haben wir gegebenenfalls halt ein richtiges Problem, wie wir das in der Vergangenheit halt auch alle 100 Jahre mal hatten. Kommen wir nachher noch zu, etwas ausführlicher auch. Aber wie gesagt, einfach zu sagen, ja, und dann ist das hier alles unter Wasser. Ja, nein, es sieht hier nicht aus wie in der Jefa-Werbung. Wo man wunderschöne Sandstrände und ein paar Dünen sieht. Übrigens sieht es auch da, wo das gedreht wurde, was nicht hier bei Jefa ist, das ist übrigens 20 Minuten von mir ungefähr, und gedreht wurde das irgendwo in Schleswig-Holstein. Also, weiß ich nicht, das sind von hier mit dem Auto 3 Stunden, mit dem Boot, glaube ich, 1 Stunde ungefähr. Wenn man einmal außen rumfahren muss mit dem Auto. Es ist nicht so, dass das Wasser hier einfach so hochläuft und dann hier irgendwie durch die Häuser, ja? Also da ist schon noch was dazwischen, Freunde. Jetzt habe ich mich aber sehr gut um die Frage des Tidenhubs gedrückt. Auch die kann ich gerade nicht aus der Hüfte beantworten. Ich google mal eben nach. Ich kriege das raus. Übrigens, wenn euch interessiert, mit was man solche Dinge nachgucken kann, es gibt eine sehr coole App, die heißt Meine Pegel. Ja, ich weiß. Die wird von Rheinland-Pfalz irgendwie rausgegeben. Ich weiß gerade nicht, von welcher Behörde genau. Und die holt sich die offiziellen Daten für sämtliche Flüsse, sämtliche Messstationen und so weiter und so fort. Also wenn ihr wissen wollt, ob ihr trockenen Fußes nach draußen könnt, dann empfiehlt es sich sehr, da mal die einschlägigen Pegel zu abonnieren. Da seht ihr dann auch eine Historie und verschiedene Wasserstände, die das Ganze mal gehabt hat und so weiter und so fort. Und in einem Ort im Westerwald, wo ich öfter mal zu Gast bin, gibt's witzigerweise von dem dort dokumentierten Höchststand ein Video auf YouTube, wo jemand an diesem Bächlein langläuft, das also wirklich ganz, ganz knapp darüber liegt, davor liegt, über die Ufer zu treten. Also wenn man solche historischen Daten dann auch noch auf YouTube finden kann, dann ist das ganz praktisch, weil man genau weiß, okay, wenn wir über diese Linie sind, gibt's echt ein Problem.
Ja, das mit dem Hochwasser ist bei uns eher auch in der Richtung das Wort dafür, dass da irgendwelche Bäche und Flüsse da ihren angestammten Bereich verlassen. Und ja.
Ja, ich kenne es halt auch großteils vom Rhein, der ja auch eigentlich jedes Frühjahr mal guten Tag sagt.
Wir sind hier witzigerweise auch kein Hochwassergebiet. Weil wir haben halt einfach die Möglichkeit, in dem Moment, wo wir Niedrigwasser haben, die Siele und unsere Schöpfwerke aufzumachen. Also Siele sind Wasserbauwerke, die Flüsse abschließen, also die halt da zumachen, damit nichts reinläuft. Und in dem Moment, wo wir Niedrigwasser haben, können wir halt aufmachen und können damit das Hinterland entwässern. Und wir haben halt einfach die Nordsee, die näherungsweise mehrfach am Tag halt niedriger ist als die Flüsse. Das heißt, wir können das Wasser in der Regel gut loswerden. Ein Problem kriegen wir in dem Moment, wo wir beispielsweise eine Sturmflut haben, da kommen wir ja nachher auch noch rein. Das heißt, uns drückt das Wasser von der Küste aus dagegen Und dazu haben wir auch noch Regen im Hinterland, weil dann kriegen wir es von beiden Seiten und dann kriegen wir das Wasser aus den Flüssen auch nicht mehr los. Aber da das nun wirklich sehr, sehr selten passiert, müssen wir uns über Hochwasser aus Flüssen hier halt keine Sorgen machen. Während andere Gegenden, ich meine, wir haben die letzten Jahre alle Nachrichten gehört oder gesehen, da brauche ich jetzt, glaube ich, keine Flüsse explizit nennen. Ihr kennt alle einen in eurer Nähe. Da hast du im Binnenland natürlich ein Problem, ne?
Ich mag deine Überleitung mit Wind, wo Wasser drückt. Auflandiger Wind drückt nämlich ganz gerne das Oberflächenwasser in Richtung der Küsten. Und da Wind sich ja um beispielsweise Tiefdruckgebiete gegen den Uhrzeigersinn drückt, bestimmt halt die Lage von so einem Tiefdruckgebiet die Windrichtung. Und wenn der Wind doof kommt, am Beispiel Hamburg ist doof wohl meistens Nordwest.
Bei uns ist es Nordost, weil unsere Bucht in die andere Richtung offen ist.
Drückt er halt Wasser vom Meer in Flussmündungen oder wie nennt man das bei euch? Bucht?
Ja, genau, der Jadebusen Buchtmündung? In dem Fall, wo wir dran sitzen.
Wie heißt denn die Mündung einer Bucht?
Also die Bucht ist das gesamte Ding, von daher, keine Ahnung.
Eben. Genau. Drückt da halt Wasser rein.
Rücküberleitung übrigens. Ich hatte so 2 Meter im Kopf. Es sind 2 bis 3 Meter Tidenhub, also von niedrig nach hoch. Okay. Und in den Flüssen ist es mehr. Also überall, wo es in so eine Bucht reindrückt, kannst du noch mal 1 Meter draufgeben, also eher so 4 Meter. Das merkt man also und das sieht man auch.
Absolut. Genau, wenn der Wind das Wasser reindrückt, spricht man halt von Windstau oder von Sturmhochwasser. Nicht von Sturmflut. Deswegen, wenn immer irgendwo Ostsee-Sturmflut geschrieben wird, ist es eigentlich immer Sturmhochwasser. Weil die Ostsee halt in dem Sinn keine Gezeiten hat. Ein Beispiel für ein großes Sturmhochwasser. Ich weiß nicht, ob Sturmhochwasser oder Sturmflut, das überlasse ich gleich unserem Gast, wäre für mich das Hamburg 1962 Hochwasser. Die Abgrenzung zur Sturmflut wäre ja quasi die Überlagerung dieses Sturmhochwassers mit einem Flutereignis. Ich würde jetzt einfach die imaginäre Fackel weitergeben an dich.
Ja.
Mensch, erzähl doch mal.
Also ich habe ja gerade schon ein bisschen was erzählt, warum uns diese Dinge interessieren. Also ich würde mal anfangen mit, ich weiß nicht, ob ihr es in die Shownotes gebastelt kriegt. Ich war vorhin noch in der Nähe meines Elternhauses und habe da in einem kleinen Sielhafen, ich habe vorhin schon gesagt, Siele sind also Wasserbauwerke, die in der Regel ähnlich wie Schleusen dazu da sind, irgendwie so Flüsse Richtung Meer abzuschließen. Und dementsprechend heißen diese ganzen Orte halt auch irgendwas mit Siel und das nennen sie Sielorte. Also wenn ihr mal so Bilder von irgendwelchen Krabbenkuttern gesehen habt, die in so einem romantischen kleinen Hafen liegen, das sind diese Sielhäfen. Und in all diesen Sielhäfen steht irgendwo ein Sturmflutmast, an dem Sturmfluthöhen markiert sind. Und es gibt eigentlich 2, die überall drauf sind. Und zwar ist das halt einmal die gerade erwähnte Sturmflut von 1962 und die sogenannte Weihnachtsflut von 1717. Die von 62 war in der Tat sogar ein Stück höher als die Weihnachtsflut, aber sie war halt auch viele, viele Jahre später und oder Jahrhunderte später. Dementsprechend war man natürlich ganz anders vorbereitet. Ich habe gerade schon gesagt, Wilhelmshaven liegt am Jadebusen. Also wie gesagt, wir haben hier überall diese Sturmflutmarker an diesen Sielhäfen, weil die einfach für die ganze Geschichte hier super relevant sind. Und der Jadebusen, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, an dem Wilhelmshaven halt auch dran liegt, der wurde im Prinzip komplett durch Sturmfluten erschaffen. Es gab hier wohl mal auch so eine kleine Einbuchtung und da gab es als erstes mal die Julianenflut. Die sind damals alle nach irgendwelchen Heiligen benannt worden, an deren Ehren- oder Namenstagen, ich kenne mich mit Religion nicht so aus, diese Fluten stattgefunden haben. Und die Julianenflut 1164 ist so die erste konkret überlieferte, also wo man wirklich Berichte gefunden hat und so weiter und so fort. Es hat garantiert schon vorher welche gegeben, aber es ist eine der ersten, wo man eine vernünftige Quellenlage zu hat. Und die hat halt im Prinzip dazu geführt, dass man überhaupt dann hier sowas wie eine Bucht bekommen hat. Es kamen dann noch 2 ganz viele Fluten hinterher, aber die war übrigens so, die waren alle so Mitte Februar, also so 14. bis 17. Februar. Was übrigens besonders gemein ist, weil Februar mitten im Winter, die Zeit, die ein Mensch in 4 Grad kaltem Wasser überleben kann, sind so 30 Minuten. Danach lohnt die Suche nicht mehr, sagt man mal so als Faustformel. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, so ein Flutereignis, was also wirklich kilometerweit ins Hinterland das Wasser treibt, was da mit den Leuten hier passiert ist und natürlich auch mit deren Vieh, was ja die Lebensgrundlage war. Ne? Und es ist halt nicht wie heute, wo man dann von überall Hilfe rankarren kann, sondern ja, die wurde damals wirklich rangekarrt. Also unfassbare menschliche Schicksale, die dahinter sind. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht auch vorstellen, warum ich mich über diese Karten und dieses Unwissen so aufrege. Wir haben überall diese Sturmflutmarker. Wir wissen sehr genau, was das bedeutet in dieser Region. Und ihr wisst nicht mal, wovon ihr redet. Also ich finde das persönlich echt respektlos. Naja gut, Marcellus Flut, auch in der Ecke. Also wir waren bei 1164, wir sind jetzt bei 1219 und bei 1362. Also man sieht so immer alle 100 Jahre gab es dann so richtig große Flutereignisse. Das sind halt die Ereignisse, die hier diesen Jadebusen, also diese Bucht wirklich immer größer gemacht haben. Es gab einige Hochmoore in der Gegend, die deutlich höher lagen und die dementsprechend diesen Flutereignissen getrotzt haben. Und wenn ihr mal in meinen Notizen auf Karten zur Entwicklung des Jadebusens klickt und die zuhören und gerade nicht irgendwie anderweitig beschäftigt sind, die können sich die Karten ja vielleicht auch mal aufmachen. Ich beschreibe mal kurz, ist im Prinzip dargestellt, wie es dann 1362 nach der zweiten Marcellusflut hier aussah. Und man hat da verschiedene Farben des Wassers und da sieht man halt, wo Wasser war und wann da Wasser war. Da stehen Jahreszeiten drin. Und da, wo in Klammern Wilhelmshaven steht, da ungefähr, wo das W ist, dürfte ich gerade sitzen. Da sieht man jetzt einfach, wie sich das Land hier wirklich verändert hat und dass sich da wirklich mindestens mal etliche 100 Meter bis wirklich Kilometer diese Küstenlinie verändert hat. Und sich dieser ganze Küstenverlauf einfach verändert hat. Und alles, wo irgendwelche Namen stehen, das sind halt wirklich Dörfer oder dann halt ehemalige Dörfer. Also wir reden hier wirklich von ganz massiven Veränderungen der Küstenlinie. Und der Stadtteil, in dem ich hier sitze, heißt Siebelsburg. Und der ist benannt nach einer Burg, der Siebelsburg. Die wird ein bisschen anders geschrieben. Und das war eine Seeräuberburg, die einer der Provinzherren, einer der, wie nennt man das, friesischen Häuptlinge, Eddo Wiemkens, hier gebaut hat. Und die lag damals an der Küste. Jetzt liegt die mitten in der Stadt, sag ich mal. Aber wenn man genau hinguckt, so ungefähr 1380, 1383 wurde die gebaut. Und wenn ihr auf die Küstenlinien guckt, dann seht ihr, dass es da halt eine Küste wirklich gab. Ne? So, da links ist die Made, das ist übrigens der Fluss, von dem ich diesen Flutmarker fotografiert habe. Und das heißt, die Küstenlinie hat sich so verändert, dass die Burg, die Seeräuberburg, die da wirklich direkt am Wasser lag, heute mitten in der Stadt liegt. Denn, das ist der nächste Aspekt, den man sich angucken muss, wenn ihr auf die zweite Karte guckt und euch den ähnlichen Bereich anguckt, dann gibt es da so grüne Flächen. Die gibt es da auf der ganzen Karte. Und das sind die Flächen, wo Land gewonnen wurde. Sprich, wo man dann Deiche gebaut hat, Gebiete eingedeicht hat und durch Einpumpen von Sediment und durch Ausbringen von entsprechenden Bauwerken dafür gesorgt hat, dass da wieder Land angeschwemmt wurde. Das heißt also, diesen ganzen Bereich, den man da sieht, der jetzt im Prinzip heute Wilhelmshaven darstellt oder große Teile von Wilhelmshaven darstellt, der war mal vollständig Wasser. Auch der Jadeweserport, der große Containerhafen hier und so weiter und so fort, das ist alles mal mehr gewesen nach diesen Sturmfluten. Das hat sich der Mensch an der Stelle zurückgeholt. Die heutige Form des Jadebusens ist hier übrigens in Blau eingezeichnet in den Karten. Also ich kann euch wirklich sehr empfehlen, da mal reinzugucken, wenn ihr es jetzt gerade hört. Das ist wirklich, wirklich spannend, was sich da verändert hat.
Oh ja, da gibt's ja richtig weit runter nach Süden.
Ja. Und ne, man sieht da also auch das Hochmoor, was da also dem Ganzen getrotzt hat. Man sieht Butjading, drüben die Wesermündung und so weiter und so fort. Es hat sich also alles ganz massiv verändert. Das heißt, diese ganze Küstenlinie, die ja, ist auf der einen Seite halt durch Sturmfluten entstanden, auf der anderen Seite durch Menschen, die an der Stelle ja mit Wasserbauwerken oder mit Küstenbauwerken halt dagegen gehalten haben. Vielen Dank übrigens an den Ulam aus Bremen, der diese Karten für Wikipedia gemacht hat. Ich habe jetzt nicht kontrolliert, wie genau sie sind, aber die Küstenlinien, die mir bekannt waren mit Jahreszahlen, die habe ich auf jeden Fall drin wiedergefunden. Von daher sehr, sehr großartige Arbeit. Das wollte ich an der Stelle noch eben loswerden.
Wow.
Gut, und dann habe ich noch die zwei Sturmfluten für euch. Also das waren die drei, die im Prinzip hier die Küstenlinie geschaffen haben. Und zwar die Weihnachtsflut von 1717, die ist wirklich am 24.12. hereingebrochen. Es gab dann noch zwei Fluten, die hinterher kamen, wo im Prinzip noch nichts repariert war. Die waren also wirklich, wirklich heftig. Ich habe da auch einen Link in den Shownotes und im Chat zu einem Kupferstich. Beziehungsweise einem kolorierten Scan, glaube ich, und einer Fotografie von einem Kupferstich, da kann man sehr, sehr weit reinzoomen, wo man die betroffenen Gebiete sieht. Und die sind hier wirklich an der kompletten Nordseeküste, also in komplett Friesland. Friesland ist eine Region, die geht in den Niederlanden los, geht dann über Ostfriesland hier und dann Nordfriesland in Schleswig-Holstein hoch. Und ja, es war im Grunde genommen wirklich die komplette Region betroffen, bis tief, tief ins Hinterland. Und wir reden da also von Tausenden von Häusern, die betroffen waren, die wirklich zerstört waren, allein in Ostfriesland. Die ganz großartige Band Fersengold hat einen Song dazu gemacht, der heißt Winterflut 1717, auch den haben wir euch in den Shownotes verlinkt, wo die halt historische Berichte verarbeitet haben. Also ich persönlich kriege da Gänsehaut und manchmal auch eine Träne im Knopfloch. Da müssen also wirklich, ja, also man wusste halt einfach auch nicht, wo die Verwandten hin sind. Ne? Die sind halt weggeschwemmt worden und wie gesagt, 30 Minuten in 4 Grad kaltem Wasser. Und dann waren die halt einfach weg. Und man hat ja also auch teilweise nicht mal wiedergefunden, um sie zu beerdigen. Es gab also wirklich ein bisschen Content Warning vor dem Inhalt des Liedes. Also es gab wohl wirklich Fälle, wo dann Menschen an Bäumen festgefroren waren, die dann natürlich nicht mehr lebten. Und so weiter und so fort. Also wirklich ein ganz, ganz schreckliches Ereignis. Und wirklich heftig. Also wenn man sich diesen Kupferstich anguckt und dazu dieses Lied hört, dann, wenn ihr dann keinen Kloß im Hals habt, dann weiß ich auch nicht, was mit euch los ist. Seid ihr resistenter als ich. Ja, man stelle sich einfach mal vor, der komplette Bereich, in dem man lebt, so weit wie man guckt, steht jetzt unter Wasser. Das ist die Situation, in der wir reden. Und unter Wasser, in dem niemand überleben kann. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Gut, 1717 springen wir mal in etwas nähere Rubriken und zwar nach 1962. Da gab es halt dieses Sturmflutereignis oder dieses Flutereignis, was vor allem über Hamburg hineinbrach und wo ein gewisser Helmut Schmidt sich sehr verdient hat, was dann auch der große Start für seine politische Karriere war, was ihn dann letztendlich zum Bundeskanzler und bis zu seinem Lebensende ständig rauchendem Talkshow-Gast gebracht hat, ohne das Lebenswerk des Herrn Schmidt jetzt irgendwie schmälern zu wollen, aber das war schon ziemlich skurril, muss ich sagen. Wenn man da den Wikipedia-Artikel auch wieder zuliest, dann gibt es da natürlich sehr, sehr viel über Hamburg. Und wenn man dann Wilhelmshaven sucht, wo ich ja nun sitze und worüber ich hauptsächlich rede, dann gibt's hier den relativ trivial klingenden Absatz: zwischen Norddeich und Wilhelmshaven wurden die schaliegenden Seedeiche zum Teil erheblich beschädigt. Der nicht verstärkte Deich am Madesiel in Wilhelmshaven hielt den anstürmenden Wassermassen nicht stand und wurde völlig zerstört. Rüstersiel, ne? Made. Der Ort, wo ich aufgewachsen bin, oder der Stadtteil, wo ich aufgewachsen bin, die Dorfgemeinschaft Rüstersiel hat da vor ein paar Jahren eine Veranstaltung zu abgehalten, wo so Berichte aus dieser historischen Zeit waren. Und ist ganz schön heftig. Ich lese mal aus dem Artikel hier auf der Homepage von denen vor. Besonders eindrucksvoll waren jedoch auch die Schilderungen von Walter Iken, der die Sturmflut von 1962 als 16-Jähriger erlebt hatte. Sein Vater, damals Inhaber der Bootswerft, konnte sich nicht alleine aus dem Gebäude retten. Also sprang Walter Iken trotz Orkan in eiskalten Fluten, schwamm zu einem Arbeitsboot und kam damit seinem Vater zu Hilfe. Ja, es waren dann natürlich noch diverse Schäden. Also ihm wurde dafür die niedersächsische Sturmflut-Gedenkmedaille verliehen. Ich kenne Walter. Seine Frau hat als Kind auf mich aufgepasst und ich hatte wohl immer große Freude daran, den damals Teenager-Sohn aus dem Bett zu schmeißen. Das ist bei mir jetzt ja auch schon so ein paar Jahre her. Und das sind dann so die Momente, die dann doch ganz schön nah an der eigenen Haustür stattfinden. Ne? Wenn man Leute kennt, die solche Geschichten erlebt haben. Und das Bild von dem Flutmarker, wenn man da ein bisschen nach links guckt an der Stelle, dann guckt man genau auf diese Bootswerft. Und zu meinem Elternhaus kann ich halt hinspucken. Ne? So viel zum Thema Sturmfluten. Von mir und dem, was da real passiert bei solchen Ereignissen, wenn es dann richtig schief geht. Meistens kann man halt sich angucken, wie die Autos von irgendwelchen Touris wegschwimmen. Ist in Wilhelmshaven die Strandhalle sehr gut für geeignet.
Hamburg kennt
Hamburg,
das ja auch.
Hamburg, der Fischmarkt, richtig. Aber wenn die Deiche mal nicht halten sollten, dann passiert uns exakt genau das Gleiche.
Lese ich das richtig? 5,23 Meter?
Ich glaube schon.
Das 1962er Hoch, ja. Das ist schon was. Also wir sprechen hier doch von zwei Stockwerken.
Ja,
ne?
Man muss allerdings auch sagen, ich habe hier so in die Gedenktafel zu diesem Flutmarker einfach mal fotografiert. Deichhöhe beim Madesiel ist normal 0 plus 7,50 Meter. Ja, und wir sprechen bei Orkanfluten, sprechen wir von 4,80 Meter. Die Zahlen sind irgendwann aus den 90ern. Das ist garantiert, sind die Deiche inzwischen höher. Garantiert sind die Fluten auch inzwischen höher. Da sind aber noch ein paar Meter Sicherheit dazwischen.
Ich habe gerade auch nochmal nachgelesen. Doch, war wirklich Sturmflut mit Hamburg. Und für Menschen, die wie ich sehr gerne Zahlen mögen, der entsprechende Orkan, der dafür verantwortlich war, ein Kerndruck von, was habe ich eben gelesen, 953 Hektopascal über Südschweden. 953 ist wenig.
Das ist sehr wenig.
Das ist arschwenig. Also das muss schon ganz schöner Brummer gewesen sein.
Ja, es kommen bei diesen Ereignissen halt einfach mehrere Dinge sehr ungünstig zusammen. Ne? Also wir haben wirklich diese...
Du hast einen starken Sturm. Du hast die passende Richtung und du hast den passenden Zeitpunkt.
Ne, the perfect storm, sagt man ja da im Englischen zu. Und gut. Und wenn dann noch irgendwas richtig doof läuft, also irgendwo gerade irgendwelche Arbeiten an Deichen oder ähnlichem sind, dann ist das echt ungünstig. So, und an der Stelle jetzt mal ein politischer Tritt nach rechts. Man stelle sich vor, in den Nordbundesländern, die, wie gesagt, die Budgets für Küstenschutz, die Budgets für Deichbauten, Deichbau und damit auch die Deichhöhen und so weiter und so fort stetig erhöht haben über die letzten Jahrzehnte. In einem dieser Bundesländer kommen irgendwelche Leute, seien sie neoliberal oder seien sie einfach nur faschistisch, aber allesamt Klimawandel ignorierend oder Klimawandel leugnend an die Macht. Und streichen diese Budgets zusammen. Weil Klimawandel gibt es ja nicht, da müssen wir uns ja keine Sorgen drum machen.
Oh, wow, ja.
Und dieses Szenario lasst euch jetzt mal bitte auf der Zunge zergehen. Und ich würde sagen, da dürft ihr beim nächsten Mal wählen noch drüber nachdenken. Ja?
Oh, wow, ja.
Es ist relativ egal, ob man sich für Politik interessiert, die betrifft einen halt trotzdem. Tja, ich bin für die gute Laune im Podcast zuständig. Merkt ihr selber, ne?
Ich merk's.
Ich finde das eigentlich auch das super Schlusswort an der Stelle. Gut. Ich hätte sonst auch nichts mehr. Armin, wie sieht es bei dir aus?
Herzlichen Dank dem tollen Gast.
Danke, dass ich da sein durfte. Ich produziere mich ja mal gerne in der Öffentlichkeit.
Wieder ein Podcast, wo du dich erfolgreich reingezeckt hast.
Katsching.
Genau.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir großen Spaß gemacht.
Sehr gerne. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal wieder. Danke fürs Zuhören und
bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Ciao.
Ciao. Ich höre von meinem inneren Ohr das Outro.
Der RSS-Podcast ist ein Hobbyprojekt ohne Anspruch auf wissenschaftliche Korrektheit. Wenn ihr Spaß daran hattet, lasst uns doch ein Feedback da unter mastodon.social/@RSS-Podcast. Folgt uns auf Instagram unter instagram.com/der_RSS_podcast oder abonniert uns auf YouTube unter youtube.com/@RSS_podcast. Und natürlich, ne, hier abonnieren, liken und die Glocke nicht vergessen.